Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast. Jemand, der sich seit mehr als 20 Jahren im Zentrum der deutschen und europäischen Finanz- und Regulierungspolitik bewegt. Wir sprechen über Themen, die uns alle betreffen. Wie sicher sind eigentlich politische Schutzmaßnahmen für Kleinanleger wirklich? Warum kommt die Kapitalmarktunion in Europa nicht voran? Und was müsste passieren, damit Fonds endlich eine größere Rolle in der Altersvorsorge spielen? Mein Gast nimmt uns mit hinter die Kulissen seiner täglichen Lobbyarbeit, offen, kritisch und mit einer klaren Haltung. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf 55 Jahre BVI und diskutieren, was sich seitdem verändert hat und was noch kommen muss. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Thomas Richter. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich auch, Joachim.
Vielleicht nur vorweg so ein Housekeeping. Wir sind per Du, weil wir uns schon viele Jahre kennen und schon viele gemeinsame Erlebnisse auch hatten in unterschiedlichen Ausschüssen, in denen wir zusammen waren und wo ich immer bewundert habe, wie offen und klar du Themen ansprichst, die uns wirklich alle bewegen. Deswegen danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Am Anfang stellt sich natürlich die Frage, wie ist jemand wie Thomas Richter in die Finanzwelt gekommen? Willst du uns mal abholen, was dich im Grunde dahin geführt hat, wo du jetzt bist?
Reiner Zufall. Ich bin ja gelernter Jurist. Ich hatte nach dem zweiten Staatsexamen einen Vertrag bei der UNO schon unterschrieben. Ich sollte eigentlich im April 95 in Genf bei der UNO anfangen. Und ich war total glücklich. Das war ein super bezahlter Vertrag. Ich habe als Referendar 1600 Mark verdient. Ich habe bei der UNO als Einstiegsgehalt 9200 netto bekommen. Das war natürlich fantastisch. Ich fand es ganz toll. Und ich war vorher schon als Referendar bei der UNO und habe mich richtig drauf gefreut. Und mein Vater, dem ich dafür wirklich bis heute dankbar sein muss, der hat mich damals gewarnt vor dem Proporzdenken in der UNO. Das war schon in den 90er Jahren so, dass Quoten eine Rolle gespielt haben und dann so männliche, weiße, junge Typen aus Europa wie ich, da gab es schon genug und dann hat er gesagt, pass auf, Bursche, du wirst dort keine Karriere machen. Nach 3 Jahren bist du frustriert. Und die wirklich wichtigen Posten, die besetzen die Regierungen mit Vertrauenspersonen oder abgehalfterten Politikern, da wirst du nix. Und ich mach's trotzdem, es ist einfach toll, ich fand's so schön dort. Dann hat er mir eine Anzeige aus dem Stellenmarkt der FAZ geschickt, das war damals das Master-Dingi für den Arbeitsmarkt. Und da gab's eine Anzeige der Deutschen Börse AG, suchen 25 Nobelpreisträger mit 81 Fremdsprachen und so weiter, habe ich gesagt, okay, da bewirbst du dich, die nehmen dich eh nicht. Ja, dann habe ich mich dort beworben, dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch kurz vor Weihnachten und dann lief das irgendwie in die falsche Richtung, da wollten die mich plötzlich haben, dann musste ich sagen, sorry Leute, jetzt muss ich glaube ich die Katze aus dem Sack lassen, ich habe schon einen Arbeitsvertrag und zwar mit der UNO in Genf. Und dann sagten die, ja, wann beginnt denn der zu laufen? Und dann sagte ich, 1.4. Ja, dann haben sie da noch 3 Monate. Dann lassen sie uns doch in Konkurrenz treten zur UNO. Dann sage ich, okay, ich habe nichts zu tun, ich bin da. 2. Januar bin ich angetreten. Und dann haben die sich so richtig ins Zeug gelegt und haben mich nach New York geschickt und Börsenhändlerlehrgang und all die Dinge. Und dann war ich dann so konfliktet, dass ich dann immer rauskam und dann habe ich bei der Botschaft in Genf angerufen und habe gesagt, sorry, ich kann das nicht machen, ich bleibe jetzt bei der Börse und dann waren die auch richtig sauer. Ich glaube, Deutschland hat diesen Posten dann auch verloren und so kam ich in die Finanzbranche, reiner Zufall.
Okay, das heißt, du bist deinem Papa noch ein bisschen dankbar, habe ich gerade rausgehört, dass er damals gesagt hat, UN ist, das war dann wahrscheinlich auch einer der prägendsten Momente für deinen Werdegang, dass du gesagt hast, okay, wir machen nicht das, sondern wir machen das. Weil es ging ja nach der Börse weiter.
Das war eine entscheidende Weichenstellung auf alle Fälle. Als ich dann erstmal bei der Börse war, dann ging es einigermaßen nach Plan, obwohl ich hatte nie einen Plan, aber die Karriereschritte, die dann kamen mit DWS und BVI, waren ja dann irgendwie vorhersehbar, also das war nichts Außergewöhnliches. Aber wenn du fragst nach Weichenstellungen, das war sicherlich eine der wichtigsten Weichenstellungen. Und ansonsten gab es natürlich viele prägende Momente und was mich ich bin jetzt ja 30 Jahre in der Branche, was mich immer wieder geprägt hat, war zu sehen, wie schnell Menschen bereit sind, Kompromisse auch faule Kompromisse einzugehen. Ich habe es ja gerade in meiner heutigen Profession häufig mit Kompromissen zu tun und ich bin ja dafür da, zu verhandeln und Positionen zu verteidigen und auch Positionen durchzubringen. Und ich sehe immer wieder, dass die Menschen so harmoniebedürftig sind, dass sie sofort zum Strohhalm eines Kompromisses greifen. Und dadurch ist meines Erachtens schon viel Falsches entstanden und schon vieles in die Hose gegangen, weil viele Leute viel zu schnell bereit sind, faule Kompromisse einzugehen, nur damit sich alle wieder lieb haben. Und das ist in unserer Branche so und das ist aber auch ganz besonders in der Politik so. Ob wir jetzt nach Berlin schauen oder nach Brüssel, das spielt überhaupt keine Rolle.
Das ist eine geniale Überleitung eigentlich zu dem Thema Lobbyarbeit. Du stehst ja einem Verband vor, der unheimlich viel Lobbyarbeit macht und auch machen muss. Du hast gerade über Berlin und Brüssel gesprochen. Ich glaube, es ist eine extrem wichtige Arbeit, die hier gemacht wird. Aber Lobbyarbeit ist auch sehr oft negativ besetzt. Bei dir aber hat jeder, der dich kennt, sofort einen anderen Eindruck. Du bist fundiert, verlässlich, aber auch präsent in dem, was du tust. Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus, konkret?
Lass mich nochmal auf das Image von Lobbyarbeit eingehen, das du gerade angesprochen hast. Es kommt immer ein bisschen drauf an in der Öffentlichkeit, wofür du Lobbyarbeiten magst. Also es gibt ja viele Lobbyisten. Also Greenpeace ist auch ein Lobbyist. Die Deutsche Umwelthilfe sind auch Lobbyisten. Die Gewerkschaften sind auch Lobbyisten. Das sind alles Lobbyisten, werden aber nicht als solche bezeichnet. Als solche bezeichnet werden meistens nur Wirtschaftslobbyisten. Und da Deutschland ein wirtschaftsfeindliches Land ist, gibt es bei uns natürlich eine leicht negative, manchmal sogar stark negative Konnotation mit dem Begriff Lobby. Und bei den anderen das nicht. Also die bezeichnen sich auch nicht als Lobbyisten. Auch die Verbraucherschützer sind Lobbyisten. Gar nichts. Also alle machen Lobbyisten. Und das Zweite, was ich dazu sagen muss, ist, ohne Lobbyismus würde die Gesetzgebung überhaupt nicht funktionieren. Und es ist urdemokratisch. Es gibt nichts Demokratischeres, als wenn die beteiligten Gruppen, die von einem Gesetz betroffen sind, vorher gehört werden. Und es ist auch wichtig, diese Gruppen zu hören, um alle Meinungen einfließen zu lassen. Denn die paar Abgeordneten und Beamten sind ja gar nicht in der Lage, die komplizierte Welt von heute in Gesetzen ganz alleine zu gießen. Es muss ja eine breite Diskussion stattfinden, um alle möglichen Aspekte, um alle möglichen Details, auch um alle möglichen Nebenwirkungen eines Gesetzes vorher besprochen zu haben. Und da wir ja nicht die Einzigen sind, sondern auch unsere politischen Gegner zu Wort kommen, ist es urdemokratisch. Es gibt eigentlich nichts Demokratischeres als diesen Prozess, Interessengruppen vor der Verabschiedung eines Gesetzes anzuhören und mit ihnen auch über die Details zu sprechen. Insofern bin ich voll und ganz hinter dem, was ich tue. Und du hast gefragt, worauf es ankommt bei Lobbyarbeit. Ja, ich bin der Meinung, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind das Wichtigste. Nicht irgendwelche Sprechblasen abzugeben, nicht irgendwie nur immer das zu sagen, was erwartet wird, sondern man hat da Leute vor sich, die auch wirklich Rat brauchen. Und die würde ich nicht irgendwie an der Nase herumführen, indem ich irgendwelche Sachen loslasse, die nicht wahr sind. Also ich würde nie jemanden anlügen.
Ich finde es spannend, wenn du sagst, dass es aus deiner Sicht urdemokratischer Prozess ist, weil man eben tatsächlich alle Stakeholder so zusammenholt an einen Tisch und jeder natürlich auch, es geht ja auch ein bisschen um die Praxisnähe von Gesetzen.
Eben, wo soll die denn herkommen?
Ja, wenn die in ihrem Elfenbeinturm sitzen.
Schau mal, unsere komplizierte Gesetzgebung, diese Fondsgesetzgebung, mega granular, hochkomplex. Ich rede noch nicht mal über das Investmentsteuerrecht, das ja inzwischen zu einer Geheimwissenschaft geworden ist, sondern ich rede auch über das Aufsichtsrecht. Hochkomplex. Wer soll das noch kapieren? Da geht es ohne Experten, ne? Überhaupt nicht.
Dann lass uns mal teilhaben an so einem Tag. Was ist so eine typische, also wie oft musst du Leuten Dinge erklären, als muss bei Adam und Eva beginnen, weil du den Eindruck hast, okay, da sitzt jemand über Gesetzen oder über Verordnungen oder über Vorschlägen, der im Grunde viel zu wenig Ahnung davon hat und wie kriegst du es dann hin, den Leuten Dinge so nahe zu bringen, dass du sagst, okay, jetzt haben sie es verstanden.
Also Die eigentliche Kernarbeit mache ja nicht ich, sondern das machen ja die Experten des BVI. Also das machen unsere Leute, die alle hochqualifiziert sind und die machen die eigentliche Kernarbeit. Das sind diejenigen, die mit denen, die die Gesetze entwerfen, egal ob in Berlin oder in Brüssel oder bei der BaFin oder sonst wo, auf mündlichem und schriftlichem Wege die eigentliche Arbeit machen. Ich führe ja dann nur Gespräche auf einer politischen Ebene und nicht mehr auf der Detailebene, wo es dann darum geht, bestimmte Konsequenzen eines Gesetzes zu erörtern. Politiker oder Beamte darauf hinzuweisen, was passiert, wenn sie das machen. Und das kannst du nur, wenn du zum einen die Kenntnis hast und zum anderen Zahlen. Es gibt viel zu viele Lobbyisten, die laufen rum mit irgendwelchen Statements und können sie nicht belegen. Deswegen haben wir hier beim BVI auch eine Research-Abteilung. Und du musst alles beweisen können, weil das kommt dann immer, dann heißt sofort, ja, das sagen sie so, können sie das auch beweisen? Also und du musst auch wirklich was im Gepäck haben, du musst auch wirklich darlegen können und nachweisen können, dass es so ist, wie es ist, was du da sagst. Das ist die Ebene, auf der ich dann letzten Endes tätig bin und manchmal ist es halt auch aus protokollarischen Gründen erforderlich, dass ich irgendwo hingehe, weil das Gegenüber einfach möchte, dass ich komme und nicht nur unsere Experten. Das ist auch eigentlich relativ häufig der Fall, aber das ist nur eine von drei Aufgaben, die ich habe, das eigentliche Lobbying. Ich habe da noch zwei andere. Die eine ist natürlich die Leitung des Verbandes mit all den Dingen, die man da so machen muss. Mietverträge, Arbeitsverträge, Kündigungen, Elternzeiten und so weiter. Und das nächste ist der Kontakt zu den Mitgliedern. Ein Verband kann nicht schlagkräftig arbeiten, wenn die Mitglieder nicht hinter ihm stehen. Letzten Endes sind die Mitglieder das Wichtigste. Und wir sind nur deswegen so schlagkräftig und wir sind nur deswegen so schnell. Wir sind mit Abstand der schnellste Verband, den ich kenne, weil wir ein so harmonisches Verhältnis zu unseren Mitgliedern haben, weil unsere Mitglieder uns vertrauen und weil wir das Vertrauen unserer Mitglieder regelmäßig zurückzahlen. Und diese Pflege der Mitglieder, dieses in Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, den Mitgliedern erklären, was wir machen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da verwende ich schon ziemlich viel Zeit drauf.
Das bedeutet, vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, nochmal ganz kurz zu sagen, der BVI ist der Interessenvertreter der Investmentbranche in Deutschland. Wie viel Prozent des, sagen wir mal, Investmentkapitals in Deutschland, was angelegt ist, sowohl von institutionellen als auch von privaten, repräsentiert ihr?
98%.
Also sagen wir alles?
Ja, also es gibt natürlich so ein paar Außenseiter, die nicht mitmachen wollen. In erster Linie, um die Mitgliedsbeiträge zu sparen. Das sind dann die Trittbrettfahrer derer, die das tun. Aber der Organisationsgrad ist enorm mit 98%.
Ja, 98% ist für mich eine statistische Auffälligkeit, dass nicht 100% sind.
Ja. Und ich bin auch stolz darauf, sagen zu können, dass wir wirklich die ganze Investmentbranche abdecken. Wir haben Ausländer, wir haben Inländer. Das Verhältnis Ausländer und Inländer ist fast 50-50. Wir haben Sachwertemanager, wir haben Wertpapiermanager, wir haben große, wir haben kleine, wir haben aktiv, wir haben passiv, wir haben die ganze bunte Welt der Fondswirtschaft bei uns vereinigt.
Nun, ich war, wie gesagt, selbst in ein paar Ausschüssen und habe das tatsächlich auch immer genießen können, dass man wirklich alle, die in diesem Markt aktiv sind, am Tisch hatte und so eben auch die unterschiedlichen Perspektiven durchaus diskutieren konnte. Wenn wir nochmal ganz kurz auf die, sagen wir mal, deine Lobbyarbeit zurückkommen. Gibt es bestimmte Ministerien oder Gremien, du hast jetzt Brüssel-Berlin angesprochen, die BaFin angesprochen, die eben hier sitzt, wo man wirklich ganz besonders dicke Bretter bohren muss, wo du jedes Mal denkst, meine Güte, das hätte doch eigentlich auch schon vor 5 Jahren klar sein können.
Du musst eigentlich überall dicke Bretter bohren. Also seitdem ich beim BVI bin, das sind jetzt 15 Jahre, ich kam ja mitten in der Finanzkrise zum BVI, hat die Regulierungsdichte immer weiter zugenommen. Also ich bin der Meinung, wir haben inzwischen auch eine Überregulierung, die dringend beseitigt werden muss. Wir müssen da jetzt wirklich mit der Axt ran und so Laubsägearbeiten, wie da momentan in Brüssel geplant sind, reichen bei Weitem nicht aus. Und es wurde immer mehr und deswegen mussten wir auch immer stärkeren Widerstand leisten und uns immer heftiger wehren und deswegen die Bretter wurden eigentlich immer dicker. Und du hast es da durchaus auch mit kompetenten Leuten zu tun. Also natürlich, die EU-Kommission zieht zu Recht immer wieder Kritik auf sich, weil sie wirklich alles regeln wollen. Sie sind in einem Regulierungsmodus, die ganze EU zu einer Gesetzgebungsmaschine macht. Die sitzen da den ganzen Tag, 30.000 Leute, und überlegen sich neue Regeln. Regeln, Regeln, Regeln. Was haben wir noch nicht geregelt? Und das ist falsch. Und auch leider das Parlament und die Mitgliedstaaten sind bis vor kurzem auf diesem Trip gewesen. Langsam ändert sich das. Wir kommen jetzt in einen Bürokratieabbaumodus, der die Kommission natürlich unter Druck setzt. Die müssen jetzt praktisch ihr Mindset ändern, ihre ganze Einstellung. Das fällt ihr sehr, sehr schwer. Aber was ich sagen wollte, das sind keine dummen Leute. Also gerade die Erfahrungen mit der EU-Kommission, die ich jetzt all die Jahre gemacht habe, sind schon so, dass da schlaue Leute am Werk sind.
Eine gute Nachricht,
das gilt,
oder?
Eigentlich eine gute Nachricht, das gilt auch fürs BMF zum Beispiel.
Wenn wir uns einzelne Initiativen anschauen, die so im Gespräch sind. Eine Initiative ist die Kleinanlegerrichtlinie, die diskutiert wird hoch und runter. Sorgt für Diskussionen, auch bei uns in der Branche logischerweise. Was stört dich konkret an den aktuellen Vorschlägen zum Thema Kleinanlegerrichtlinie?
Also diese Kleinanlegerstrategie war ja, hatte einen entscheidenden Kern. Und der Kern dieser Kleinanlegerstrategie war ein Provisionsverbot. Alles andere ist dann da drumherum gestrickt worden. Value for Money Regeln hier, Reporting Star und so weiter und so fort. Das Provisionsverbot ist schon vor 2 Jahren politisch gescheitert am Widerstand der Mitgliedstaaten. Die wollten dieses Provisionsverbot nicht. Also du hast jetzt eine faule Frucht, deren Kern entfernt worden ist. Und du hast jetzt nur noch dieses ganze Wabbelige drumherum, das niemanden mehr irgendetwas bringt. Es schützt die Verbraucher nicht. Es bringt die Sparer nicht an den Kapitalmarkt, was ja immer das Ziel der EU ist, dass das Geld von Girokonten in Kapitalmarktprodukte kommt. Es macht die Aufseher nicht glücklich, es macht die Branche nicht glücklich, weil es trotzdem Umsetzungsaufwand bedeutet. Wieder ein Projekt, wieder PwC, KPMG und andere Berater, die Geld verdienen an dem Projekt. Niemanden nutzt es in Wahrheit, auch die Aufseher sind nicht glücklich damit. Und was mich jetzt stört daran ist, dass es immer noch so viele Leute gibt, die an dieser Krücke festhalten. Ich fordere seit langem, lasst uns doch einfach vergessen. Stellen wir es doch einfach ein. Es bringt doch nichts mehr außer Kosten. Warum müssen wir jetzt da weiterfahren? Nur weil der Prozess so wichtig ist. Der Zug hat den Bahnhof verlassen und niemand ist bereit, die Notbremse zu ziehen. Wir fahren immer weiter, der Zug fährt an die Wand, das ist ja vorhersehbar. Aber niemand bringt die Kraft auf zu sagen, nein. Es wird offensichtlich als ein Affront betrachtet, wenn man innerhalb dieses Gesetzgebungsprozesses denen, die die ganze Arbeit gemacht haben, sagt, nee, wir vergessen das jetzt. Und deswegen fährt es immer noch weiter. Und wir setzen uns natürlich massiv dafür ein, dass dieser Zug noch zum Stillstand kommt. Weil er wird niemanden nutzen. Und dann reden alle von Bürokratieabbau und Entbürokratisierung und hier und da und keiner macht was. Okay. Das stört mich an dem Projekt.
Wäre im Grunde meine nächste Frage gewesen, wie würde es deiner Ansicht nach besser laufen, um auch ein Ziel zu erreichen, nämlich Kleinanlegern den Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, zu erleichtern. Da sagst du jetzt, okay, stopp, das, was jetzt die letzten 10 Jahre, 5 Jahre, ich weiß nicht, wie lange darüber diskutiert wird, aufgeschient ist, weil es fährt in die falsche Richtung. Lass uns doch mal überlegen, wie kriegen wir es schlauer und besser hin, weil der Nukleus einfach auch nicht mehr da ist, von dem es irgendwie ausging. Stichwort Provisionsverbot.
Das ist ein anderes ganz heißes Thema, das momentan in Brüssel diskutiert wird. Vermutlich in unserem Bereich das heißeste. Wie bekomme ich das Geld vom Girokonto in ein Kapitalmarktprodukt? Und wenn es ein Kapitalmarktprodukt ist, dann idealerweise keines, das die US-Wirtschaft abbildet, wie den S&P 500 oder zu 60-70% den MSCI Welt, sondern den europäischen. Also wie kommt das Geld europäischer Sparer der europäischen Wirtschaft zugute. Das ist momentan das entscheidende, wichtigste Thema in Brüssel. Und da gibt es einige Ideen aus unterschiedlichen Berichten von Draghi, Letta und anderen. Und die Franzosen, denen schwebt da so ein europäisches Produkt vor oder ein europäisches Label. Wir sind da insgesamt sehr skeptisch, was das angeht, weil wir der Meinung sind, wenn wir es mit der Altersvorsorge verknüpfen wollen, dann brauchen wir keine Quoten für irgendwelche Investments. Weil eine Quote von zum Beispiel 75% Europa bedeutet ja auf der anderen Seite wiederum einen Ausschluss von allem, was über 25% aus dem Ausland, aus dem nicht-europäischen Ausland kommt. Das heißt, wir hätten dann praktisch auch eine Obergrenze für US-Investments. Damit wäre man in den letzten Jahren ziemlich schlecht gefahren. Und sowas können wir uns in der Altersvorsorge nicht leisten. Wir brauchen in der Altersvorsorge maximale Rendite, wenn wir dem Sparer erklären wollen, dass er am Kapitalmarkt seine Altersvorsorge machen muss. Da können wir uns sowas nicht leisten. Deswegen, wir sind da sehr, sehr skeptisch und hoffen, dass sich diese Schnapsidee auch irgendwann wieder in Luft auflöst. Aber die Franzosen beschäftigen jetzt ganz Europa damit, mit dieser Diskussion. Auch meines Erachtens eine riesige Zeitverschwendung. Aber der Punkt, wie man das besser lösen kann, ist einfach im Zusammenhang mit der Altersvorsorge, mit Steueranreizen. Steueranreize ist kein EU-Thema, sondern ein Thema der Nation, der Mitgliedstaaten. Die EU hat keine Steuerkompetenz. Also müssen wir es letzten Endes auf nationaler Ebene regeln. Wir brauchen Anreize, so wie damals in der letzten Regierung mit dem Altersvorsorgekonto, damit in Kapitalmarktprodukten gespart wird. Und dann wäre das nicht nur gut für die Altersvorsorge, sondern das wäre dann auch gut für den europäischen Kapitalmarkt.
Es gab ja vor vielen, vielen Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, mal eine Initiative in Österreich. Ich glaube, das hieß PIF. Da konnte man oder sollte man staatlich gefördert Geld in den Kapitalmarkt investieren, musste aber zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz in österreichische Aktien investieren. Und das führte natürlich genau zu dem Problem, was du gerade geschildert hast. Der österreichische Aktienmarkt war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt so roundabout 1% des gesamten weltweiten Aktienmarktes. Und das führte natürlich zu einem unglaublichen Klumpenrisiko in einem Markt, der eigentlich nicht repräsentativ ist. Das heißt, ich glaube,
nee, die Italiener haben auch sowas. Das nennt sich dort PIR. Damit kann man in italienische Nebenwerte investieren, die börsengelistet sind, aber auch Private Equity. Das ist ein Produkt, das meines Erachtens haarscharf an der Illegalität vorbeigeht. Also, dass das EU-rechtskonform ist, wundert mich immer noch, was ja letzten Endes eine Ausländerdiskriminierung ist. Aber sie haben es irgendwie geschafft, der EU zu erklären, dass es eben EU-rechtskonform ist. Und die haben auch sowas. Und natürlich führt es zu einem aufgeblähten Kapitalmarkt und einer Blasenbildung und benachteiligt andere EU-Mitgliedstaaten.
Und hat natürlich große Risiken, ne? Wenn man in einen Markt überwiegend investiert, der auch noch relativ gesehen klein ist.
Ja.
Anderes Stichwort, Thomas. Kapitalmarktunion. Hab auch den Eindruck, dass das in den letzten Wochen und Monaten wieder etwas heißer und etwas häufiger diskutiert wird. Klingt ambitioniert. Ist es auch realistisch?
Die Kapitalmarktunion gibt es jetzt seit 10 Jahren. Und wurde damals von einem Engländer erfunden, namens Jonathan Hill. Und wir hatten damals das Glück, die Ersten zu sein, die sich mit ihm darüber unterhalten haben. Also wir haben den Termin mit Hill vereinbart, da gab es die Kapitalmarktunion nicht. Und an dem Tag, an dem wir bei ihm waren, hat die EU-Kommission diese Kapitalmarktunion vorgestellt. Also wir waren praktisch zufälligerweise da, als das ganze Projekt vorgestellt worden ist. Ist eine tolle Idee, haben wir auch von Anfang an unterstützt. Als Asset Manager ist es unsere Aufgabe, Kapitalangebot und Nachfrage zusammenzubringen und das grenzüberschreitend. Also wir können uns eigentlich nichts Besseres vorstellen. Enttäuschenderweise kam dann aber 10 Jahre lang irgendwelche unbedeutenden und die Kapitalmarktunion nicht wirklich vorantreibenden Projekte dabei raus, wie zum Beispiel eine Verschärfung der Prospektrichtlinie. Also das bringt uns jetzt leider nicht zum Ziel, sowas. Es gab auch kein wirkliches Zutun durch die Mitgliedstaaten und das hat sich jetzt geändert, weil in den meisten Mitgliedstaaten sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man privates Kapital benötigt, um die marode Infrastruktur zu sanieren und so weiter und so fort. Also jetzt ist die Bereitschaft auf Mitgliedstaatenebene da. Und jetzt haben sie auch die Kapitalmarktunion umbenannt. Die heißt jetzt nicht mehr so, sondern sie heißt jetzt Spar- und Investitionsunion. Und dann sind wir wieder bei dem gerade besprochenen Punkt. Wie kriege ich das Geld vom Girokonto in den Kapitalmarkt? Und das ist genau das große Thema im Moment. Hast du völlig recht. Also da ist momentan eine erfreuliche, kapitalmarktfreundliche Dynamik zu erkennen. Und wir müssen diese kapitalmarktfreundliche Dynamik nutzen für eine Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland, aber auch in anderen Mitgliedstaaten. Und dann haben wir wirklich sehr viel erreicht für den europäischen Kapitalmarkt. Mehr als mit irgendwelchen Siegeln oder neuen Produkten. Ich bin immer skeptisch, wenn der Gesetzgeber sich Produkte einfallen lässt. Also wir haben EUSEFs, wir haben EUVKAS, wir hatten LTIF 1, kannst dich daran erinnern, LTIF 1 war auch ein Rohrkrepierer. Wir hatten in Deutschland, hatten wir mal Mitarbeiterbeteiligungsfonds und so weiter. Es hat alles nicht funktioniert. Also der Markt sollte, glaube ich, die Produkte erfinden und nicht der Gesetzgeber.
Klingt vernünftig. Und ich höre auch ein bisschen Optimismus raus.
Durchaus. Also diese ganze Entwicklung ist extrem positiv. Wir haben zwei extrem positive Entwicklungen. Die Erkenntnis, dass man regulatorisch abspecken muss, also Bürokratieabbau. Da höre ich allerdings immer noch zu viele Lippenbekenntnisse und zu wenig Taten, weil diejenigen, die die Regeln aufgestellt haben, sollen jetzt auch diejenigen sein, die sie wieder abbauen. Das ist psychologisch schwierig. Und auf der anderen Seite eben eine zunehmende Kapitalmarktfreundlichkeit, die natürlich aus der Not heraus geboren ist und nicht aus innerer Überzeugung. Aber die innere Überzeugung greift langsam Platz. Und das sind durchaus sehr, sehr positive Entwicklungen. Die besten in den letzten 15 Jahren, ganz ehrlich.
Hey, toll. Das klingt wirklich sehr, sehr
optimistisch. Ja, ist wirklich. Also auf dieser Makroebene sind wir inzwischen viel, viel weiter. Also ich meine, vor 15 Jahren war es so, die Finanzindustrie, wir waren die Bösen. Es wurden einfach Regeln erlassen, noch mehr, noch mehr, noch mehr Regeln. Wenn wir was gesagt haben, hieß es immer, zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, wer soll das alles bezahlen? Jetzt seid mal schön ruhig, ihr habt genügend Kosten verursacht mit der Finanzkrise. Jetzt seid ihr mal dran zu zahlen. Also so war das. Ich vereinfache das jetzt etwas und ganz so unhöflich wurde es auch nicht vorgetragen. Aber das war der Kern der Botschaft noch vor 10 Jahren. Seid still, ihr habt die Krise verursacht.
Also ich kann mich auch gut daran
erinnern. Ihr Finanztypen.
Ihr Finanztypen, die mit dem Anzug und mit der Krawatte rumlaufen und im Grunde andere Leute ausnehmen.
Genau.
Und auch noch dafür sorgen, dass die gesamte Wirtschaft so an den Abgrund geführt wurde.
Das war der Moment, wo die Politik die Beamten von der Kette gelassen hat. Und die haben dann munter drauf losreguliert, ohne Rücksicht auf Verluste auf unserer Seite. Und es gab nur noch zwei hehre Ziele. Auf der einen Seite Verbraucherschutz und auf der anderen Systemstabilität. Das war dann alles. Und da sind wir jetzt auch weitergekommen. Auch da denken wir inzwischen auch in Deutschland politisch darüber nach, die Ziele der Aufsicht zu erweitern. Um beispielsweise den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder der Wettbewerbsfähigkeit. Weil natürlich die Amerikaner uns in den letzten 10 Jahren meilenweit abgehängt haben. Im Bankensektor, aber auch im Fondssektor. Weil die Amerikaner einfach weniger reguliert haben als wir. In den letzten 10 Jahren haben die Amerikaner 3.500 Regeln aufgestellt und die EU fast 14.000. Also da haben wir als Europäer die Amis mal richtig outperformed.
Okay, das ist eine interessante Zahl übrigens.
Eine erschreckende Zahl.
Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der sagt, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn das Bürokratieabbaugesetz gar nicht erst umgesetzt wird, weil es zu wahnsinnig viel Bürokratie führt.
Stimmt, kluger Kommentar.
Ich glaube, kann man durchaus nachvollziehen. Aber dennoch nehme ich deinen Optimismus mit. Es wird sich was ändern. Es hat sich schon was geändert. Der Mindset, den du angesprochen hast, hat sich ein bisschen verändert. Die Notwendigkeit ist übrigens größer geworden, auch am Girokonto Investitionskapital zu finden. Finde ich ganz spannend. Lass uns zum Schluss unseres Gesprächs zwei Dinge noch besprechen. Das eine ist 55 Jahre BVI. Sehr beeindruckend. Lustig, BVI ist gegründet in meinem Geburtsjahr. das finde ich spannend. Der Zusammenhang ist da, aber nicht
kausal.
Genau. Nein, und ich glaube, das Beeindruckendste hast du gerade schon gesagt, dass 98% der Industrie eigentlich bei euch zusammenläuft, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, dass eure Lobbyarbeit und eure Arbeit tatsächlich auch für den Kapitalmarkt, für die Investmentindustrie unschätzbar ist. Ich glaube, Ausblick haben wir kurz gemacht, was noch alles kommt. Richtig langweilig wird es euch wahrscheinlich hier nicht, ist zumindest mein Eindruck. Was sagst du denn, was hat sich tatsächlich am stärksten verändert in der Zeit, wo du mit an Bord bist?
Beim BVI oder ja, in der politischen Landschaft?
Ich würde sagen, ich glaube, am interessantesten wäre es in der Zusammenarbeit zwischen der politischen Landschaft und dem BVI. War der BVI von Anfang an ein wichtiger, adäquater, zu hörender Gesprächspartner oder hat das vielleicht erst in den letzten Jahren?
Das hat sich.
Die Ernsthaftigkeit, sagen
wir mal. Das hat sich erheblich verändert zum Guten. Mhm. Vor 15 Jahren, du wirst dich erinnern, hatten wir in der Fondswirtschaft eine größere Krise mit den offenen Immobilienfonds und den geschlossenen offenen Immobilienfonds von einigen Anbietern. Und das hat extrem böses Blut damals verursacht, weil sich auch damals der BVI gegen eine gesetzliche Regelung im Vorfeld gewehrt hatte und gesagt hat, wir regeln das von uns aus, lasst uns das mal regeln. Darauf hat das BMF vertraut und es wurde nichts geregelt und die Fonds gingen zu. Da waren die dann schon richtig sauer. Und wenn du dann berücksichtigst, dass in diesen offenen Immobilienfonds Milliarden plötzlich weggesperrt waren, die Leute nicht an ihr Geld kamen und dann bei den Abgeordneten Waschkörbe voller Briefe von Wählern lagen, die sich beschwert haben, dass sie jetzt die Ausbildung ihrer Kinder nicht mehr finanzieren können oder sonst was, dann kannst du dir vorstellen, was da los war, wenn ich damals meine Antrittsbesuche gemacht habe. Ich bin durch Berlin gegangen, habe gesagt, hallo, ja, ich bin jetzt der Neue und mea culpa, ich muss mich entschuldigen und so weiter. Ich bin nur durch Berlin gegangen und habe mich entschuldigt für das, was damals passiert ist. Also wir haben wirklich bei Null angefangen. Das Image war schlecht. Und manchmal war es eben auch noch so, dass viele uns noch gar nicht als eigenständige Branche wahrgenommen haben, sondern als Wurmfortsatz von Banken. Also es gab damals eigentlich nur Banken und Versicherungen. Und das hat sich erheblich geändert. Inzwischen gibt es Banken, Versicherungen und uns. Wir sind jetzt drei Säulen. Du findest es überall wieder. Du findest es in der Organisationsstruktur der BaFin zum Beispiel wieder. Du findest es in allen möglichen Organigrammen von Behörden wieder. Deswegen haben wir uns da jetzt als eigene ständige Subbranche innerhalb der Finanzwelt etabliert. Und da hat uns natürlich auch die Zinsentwicklung geholfen. Wenn du berücksichtigst, dass sich die Assets under Management unserer Mitglieder in 10 Jahren verdoppelt haben. Wir haben jetzt 4,5 Billionen Euro unter Verwaltung. Und dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass unsere Branche an wirtschaftlichem Gewicht gewonnen hat. Wir sind einfach bedeutender. Also diese Zinsentwicklung dieser Zeit hat uns natürlich auch geholfen, da an Bedeutung zu gewinnen. Und heute hat sich das, ist das überhaupt kein Vergleich mehr wie damals.
Das heißt, kein Problem für dich, Termine in Berlin zu bekommen und in Brüssel zu bekommen. Das ist eine gute Nachricht für die gesamte Branche. Allerletzte Frage, Thomas. Wie legst du dein Geld an? Persönlich? Vertraust du einem Berater?
Ja, ich vertraue einem Berater, weil ich, das sage ich ja auch immer, wenn ich das Provisionsverbot kritisiere, sage ich, selbst Leute wie ich brauchen Beratung. Weil die Annahme ist ja immer, ach, es reicht ein Neo-Broker und ein ETF und die Sache ist geregelt. So ist es ja nicht. Es gibt ja auch noch sowas wie Asset-Allokation und solche Dinge, die man schon mal irgendwie besprechen muss. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht den ganzen Tag Zeit, mich um meine Anlagen zu kümmern. Ich habe noch was anderes zu tun. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich mein Portfolio täglich checke. Und deswegen, ja, ich habe einen Berater. Ja, und ich investiere tatsächlich in Anleihen, in Aktien und zum Glück auch in Gold.
Zum Glück auch in Gold. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht, eine abschließend gute Nachricht, dass Berater notwendig sind und dass sicherlich Beratung auch ein wichtiger Bestandteil unserer gesamten Branche ist und auch bleiben wird. ich danke dir für deine Zeit, für deine offenen Worte, für deine Einblicke, die du uns gewährt hast. Und wir verabreden uns an dieser Stelle nochmal, um über die Rentenproblematik irgendwann nochmal zu sprechen und zu schauen, was wir als Branche dafür tun können, dass das nicht so bleibt. Das ist aber ein eigener Podcast nochmal wert.
Ein großes Thema, da hast du recht.
Verabreden wir uns nochmal und sprechen ausschließlich darüber. Thomas, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, Joachim.
Eine Produktion von Faux Professionnel.